Das waren die Nachrichten. Weihnachten im Heiligen Land. Dazu haben wir alle sehr widersprüchliche Bilder im Kopf und vor Augen. Die kleine, karge Geburtsgrotte in einem Bethlehem, in dem die Christen nur noch eine Minderheit darstellen. Leben hinter hohen Mauern und Absperrungen in der Angst vor Terror und Repressalien. Andererseits nirgendwo klingt der Ruf der Engel, Ehre sei Gott und Friede auf Erden, so frisch und unkitschig wie auf den Hirtenfeldern bei Bethlehem, wo er vor 2000 Jahren zum ersten Mal zu hören war. Der uns heute das Heilige Land vorstellt und erzählt, wie die Christen dort leben, ist ein ganz besonderer Mann, Pier Battista Pizzaballa. Ein kurzer Steckbrief zu seiner Person mit Mario Galgano.
Er ist Franziskaner, Italiener, 40 Jahre alt, seit 2 Jahren Kustos des Heiligen Landes. Als solcher verwaltet er die heiligsten Stätten der Christenheit. In der Kustodie arbeiten 307 Franziskaner aus 32 Nationen. Pizzaballa spricht Hebräisch und Arabisch, war Pfarrer der jüdischen Katholiken von Jerusalem.
Also, wer sind die Christen im Heiligen Land? Pater Pizzaballa erzählt.
Sono pochi. In tutto sono non più di 170.000 cristiani, non solo cattolici.
Das sind nur wenige. Insgesamt nur 170.000 Christen, nicht etwa nur Katholiken. Von der Gesamtbevölkerung stellen die Christen nicht viel mehr als 1%. Eine sehr kleine Welt. Die Katholiken sind etwa 47.000. Man kann sich im Nahen Osten nicht besonders auf Statistiken verlassen. Die größte Kirche im Heiligen Land, das ist die griechisch-orthodoxe. Die meisten anderen sind sehr klein. Die Kopten, die Assyrer, die Armenier, auch wenn sie sehr alte Traditionen haben. Die meisten Christen, etwa 60%, leben im heutigen Israel. Etwa 40% Christen haben die Palästinensergebiete. 99% aller Christen im Heiligen Land sind Araber. Wenn wir von Christen im Heiligen Land sprechen, dann meinen wir in der Regel Palästinenser, auch wenn sie in Israel leben.
Sono realtà, ripeto, pur essendo tutte la stragrande maggioranza della comunità cristiana di origine arabo-palestinese.
Die Lage ist in den einzelnen Gegenden des Heiligen Landes sehr verschieden. Ein Christ lebt in Nazareth ganz anders als in Bethlehem zum Beispiel. In Israel ist die Zahl der Christen ziemlich stabil. Was etwas zurückgeht, ist ihr prozentueller Anteil. Sie haben in Israel keine unüberwindlichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, keine nackte Armut, wenn auch eine gewisse Diskriminierung durch die jüdische Mehrheit. In Israel gehören die Christen, wenn man aufs Portemonnaie schaut, zum Mittelstand. Und sie sind auch gut ausgebildet. Das Hauptproblem der Christen in Israel besteht darin, geeint zu bleiben und nicht schlichtweg übersehen zu werden. Wir reden hier von 5 Millionen Juden und 1 Million Moslems. Da werden Sie verstehen, dass 20.000 Christen da nicht groß auffallen und Schwierigkeiten haben, wahrnehmbar und einig zu sein, nicht in der Masse aufzugehen. Denn der kulturelle Kontext hilft ihnen natürlich nicht. Ich habe ein paar Jahre an der Hebräischen Universität von Jerusalem studiert und erinnere mich, dass es da kein Weihnachten gab, kein Ostern, keinen Sonntag. Der Sonntag war ein ganz normaler Arbeitstag. Natürlich zwingt dich keiner, an Weihnachten in die Schule zu gehen. Aber wenn dann an dem Tag gerade ein wichtiges Examen ist, dann musst du natürlich doch hingehen. Darum sind die christlichen Schulen für die christliche Minderheit in Israel so wichtig. Sie halten die christliche Einheit in Israel aufrecht. Das gilt, wenn auch in abgeschwächter Form, übrigens für den ganzen Nahen Osten. Ohne Schulen gäbe es wohl die Christen als Gruppe nicht mehr. Das Erste, was wir gelernt haben, ist, aus Israel gibt es gar keinen Exodus von Christen. Ihre Zahl dort ist stabil und ihr Lebensstandard ist einigermaßen gut. Jetzt kommen wir zur anderen Seite der Medaille, zur Lage der Christen in den Palästinensergebieten. Die ist, sagt Pater Pizzaballa, vor allem aus politischen Gründen schwierig. Auch in Israel ist die politische Lage natürlich nicht leicht, alles andere als das, aber doch besser organisiert. In Palästina herrscht politische Lähmung. Und das hat natürlich administrative, soziale und auch wirtschaftliche Folgen für die ganze Bevölkerung dort. Wirtschaftlich stehen diese Zonen knapp vor dem Zusammenbruch. Es hat dieses Jahr einen Aufschwung in Bethlehem gegeben durch den christlichen Tourismus, der 2007 endlich wieder richtig angezogen hat, Gott sei Dank. Es hat bei den Pilgerzahlen 2007 eine richtige Explosion gegeben. Da kamen sogar mehr als im heiligen Jahr 2000. Das hat Bethlehem gut getan, aber die Lage bleibt doch insgesamt weiter sehr schwer, und zwar vor allem für die Christen. 1977 waren die Christen in Bethlehem eine absolute Mehrheit. Heute liegen sie unter 10%. Die Statistik wirkt etwas besser, wenn man die umliegenden Dörfer mit zu Bethlehem zählt. Aber wenn wir bei Bethlehem selber bleiben, dann liegen die Christen dort unter 10%. Das ist ein Problem, ein Drama, sehr schwierig.
La disoccupazione viaggia sopra il 40%.
Die Arbeitslosigkeit liegt um die 40%. Das drückt die Menschen auch psychologisch nieder. Außerdem gibt es in Bethlehem und den palästinensischen Autonomiegebieten keine Bewegungsfreiheit, die man für den Aufbau von Handel und Wirtschaft eigentlich bräuchte. Bethlehem zum Beispiel lebte immer sehr von Jerusalem. Die Handwerker aus Bethlehem hatten dort einen guten Ruf. Sehr viele in der Verwaltung, im Baubereich, im Handwerk pendelten. Aber heute steht da die Mauer. Das ist alles vorbei. Es gibt nur wenige Erlaubnisscheine. Eine Zwischenfrage an Pater Pizzaballa. Manche würden ja gerne ins Heilige Land pilgern, um den dortigen Christen zu helfen. Sie wollen aber ganz offen gesagt nicht auch in Israel Geld lassen. Wie entkommt man denn diesem Dilemma?
Il pellegrinaggio aiuta tutti.
Also, Pilgern hilft jedem. Natürlich zunächst der christlichen Gemeinschaft vor Ort, die zum Teil von der Pilgerindustrie lebt. Aber wenn jetzt jemand sagt, ich pilgere nicht ins Heilige Land, denn dadurch lasse ich ja auch Geld in Israel und das will ich nicht, dann antworte ich, man kann nicht auf der einen Seite zum Beispiel die Mauer anklagen, und zwar zu Recht anklagen, und auch gleichzeitig auf der anderen Seite selbst eine Barriere anderer Art bauen.
Pregiudizi senza erigere barriere da parte nostra.
Zwischen Jerusalem und Bethlehem leben die Christen meistens im Schatten der Mauer, die ihr tägliches Leben sehr hart macht. Oft leben sie im Palästinensergebiet, haben aber den Arbeitsplatz und die Schule in Jerusalem und müssen immer fürchten, beide zu verlieren, weil sie kaum noch hinkommen können. Was kann man da machen? Umziehen nach Jerusalem? Aber da ist gerade ein nicht erklärter Krieg um jeden Zentimeter Bodens im Gang. Denn irgendwann wird man ja mal über Jerusalems Zukunft reden müssen. Und wer dann da mehr Land hat, der hat auch mehr mitzureden. Darum ist es für einen christlichen Araber sehr schwer, in Jerusalem jetzt an eine Wohnung zu kommen. Wir Christen leiden unter dieser Lage wieder einmal mehr als die anderen, weil wir nicht viel Geld haben. Es wird immer schwerer, Wohnungen zu finden, einen Platz für uns. In dieser Lage und Perspektive ziehen es viele natürlich vor, zu gehen. In Israel bleibt die Zahl der Christen stabil, aber in den Palästinensergebieten geht sie dramatisch zurück. Ich glaube, alle Religionsführer in Jerusalem bekommen pro Woche dutzendweise Nachrichten von Christen aus den Palästinensergebieten, die ihr Land verkaufen und gehen wollen. Ich will keine Katastrophenstimmung verbreiten. Wir sind wenige, wir sind klein, aber wir sind da und bleiben da. Bei allem Ernst der Lage glaube ich nun doch nicht, dass die Geschichte der Christen im Heiligen Land so enden wird wie in Nordafrika. Denn trotz aller Schwierigkeiten ist das eine sehr überzeugte, eine stolze Gruppe. Und außerdem werden die Armen ja im Land bleiben müssen, weil sie gar nicht die Mittel zum Auswandern haben. Die Armen bleiben also schon mal sicher da. Und die Armen, das sind sehr viele.
I poveri non possono perché ci vogliono risorse per emigrare, quindi i poveri resteranno sicuramente. I poveri sono tanti.
Die Kirche ist sehr präsent und hat viele Initiativen für die Menschen im sozialen und im Schulbereich. Eine ihrer wichtigsten Aufgaben, das ist der Wohnungsbau für Christen. Sie müssen da in Rechnung stellen, dass ganz allgemein im Heiligen Land das religiöse Element sehr stark ist. Stärker als alle anderen Elemente. Da gibt es keine Laizität. Die ist dort keine Realität, auch wenn wir uns das von Europa aus vielleicht so vorstellen. Das religiöse Element ist das Entscheidende. Ob du Jude bist, Moslem, Christ oder Druse, das definiert dich. Das bestimmt, wer du bist im Leben des Landes. Es gibt ja ganze Bereiche des öffentlichen Lebens, die sind richtiggehend an die religiöse Sphäre delegiert. Die Eheschließung zum Beispiel. Es gibt im Heiligen Land keine Ziviltrauung. Es gibt dort nur die religiöse Trauung. Wenn du heiraten willst, dann gehst du zum Pfarrer, wenn du Christ bist, zum Imam, wenn du Moslem bist und so weiter. Und weil das religiöse Element so entscheidend ist, haben auch die religiösen Führer eine ausgesprochen wichtige Rolle für ihre jeweilige Gemeinschaft. Darum sind Kirchenführer zentrale Bezugspersonen auch für das soziale Leben ihrer Gemeinschaft und müssen sich auch um so Dinge kümmern wie Wohnungsbau oder die Schaffung von Arbeitsplätzen. Was haben wir jetzt gelernt? So zynisch es klingt, die christliche Präsenz in Bethlehem und allgemein in den Palästinensergebieten ist trotz des Exodus gar nicht in Gefahr. Denn die Armen, und das sind viele, können gar nicht wegziehen. Wie denn auch? Und was für Europäer interessant ist, dass ein Bischof praktisch auch der Hauptverantwortliche für Wohnungsbau sein kann, diese politische Rolle von Kirchenleuten. Man kann das kritisieren, man kann darüber den Kopf schütteln, aber ohne diese öffentliche Rolle ihrer Führer, so sagt Pater Pizzaballa, würden die Christen als Gruppe im Heiligen Land gar nicht mehr wahrgenommen. Ein anderer faszinierender Aspekt ist der Dialog. Man redet immer vom Heiligen Land, als gäbe es da nur Mauern und Kämpfe, und das stimmt ja auch teilweise. Aber wo Teilung herrscht, da gibt es doch auch viele, die etwas miteinander teilen oder Anteil nehmen. Es gibt viele Gruppen, auch im Laiensektor, die die Grenzen überwinden, auch die psychologischen. Die Kirche versucht natürlich auch mit allen im Gespräch zu bleiben. Und da muss man sagen, dass sie mit dem Islam hier schon seit Jahrhunderten einen Dialog führt. Die weitaus größte Gruppe der Christen lebt ja in einem arabisch-islamischen Umfeld, und da gibt es einen echten Dialog des täglichen Lebens. Auch die christlichen Schulen spielen im Gespräch mit dem Islam eine sehr wichtige Rolle, denn seit bald 200 Jahren studieren an unseren Schulen christliche und islamische Schüler gemeinsam. Die erste christliche Schule, die sich für muslimische Schüler öffnete, ist aus dem Jahr 1847 in Jerusalem. Die Schule hat also auch eine wichtige mäßigende Funktion. Wo es eine christliche Schule gibt, da gibt es in der Regel keine Spannungen zwischen Christen und Moslems. Wenn Mohammed und George zusammen die Schulbank drücken, dann kommt es ganz automatisch, dass sich auch ihre Familien gut untereinander kennen und sich gegenseitig verstehen. Nicht nur mit ihren Schulen, auch mit ihren Krankenhäusern oder ähnlichen Sozialdiensten betreibt die Kirche Dialog, Dialog des Lebens mit der islamischen Welt. Das funktioniert sehr gut und schon seit langem. Ganz anders ist dagegen die Beziehung zur jüdischen Welt. Israel braucht unsere Schulen und Krankenhäuser nicht, vielleicht eher im Gegenteil. Wenn wir ernsthafte Probleme haben, dann sind wir auf ihre Strukturen angewiesen. Das macht den Dialog mit ihnen nun allerdings nicht weniger notwendig und wichtig. Aber wir teilen eben nicht im gleichen Maß wie bei den Moslems ihr Leben. Unsere Christen sprechen in der Regel Arabisch, nicht Hebräisch, und leben in anderen Stadtvierteln als die Juden. Der Dialog muss also ganz anders laufen. Meiner Meinung nach vor allem über das Kulturelle. Da hat, finde ich persönlich, unsere Kirche noch großen Nachholbedarf. Dabei haben wir uns viel zu sagen. Wir haben vor allem ein identisches oder zumindest sehr ähnliches kulturelles Erbe. Ich habe oft an der Universität oder auch in Kasernen über das Christentum gesprochen und das Neue Testament, und zwar vor allem in kultureller Hinsicht. Und das stößt jedes Mal auf sehr, sehr großes Interesse. Denn man kann ja nicht die Geschichte Europas oder Michelangelo und Raphael verstehen, wenn man nicht auch einmal ins Evangelium schaut. Ein anderer sehr schöner Aspekt ist schließlich der ökumenische Dialog. Wenn es ein Land gibt, wo es einen täglichen ökumenischen Dialog des gelebten Lebens gibt, dann ist das Heilige Land. Auch hier geht es nicht um die Prinzipien, nicht um Unfehlbarkeit des Papstes oder unbefleckte Empfängnis. Es ist ein ganz banaler Dialog, wie in einem Mehrparteienhaus. Wir leben zusammen. Es gibt keine andere Stadt in der Welt wie Jerusalem, wo so viele christliche Konfessionen auf engstem Raum unter einem Dach wohnen, zum Beispiel in der Grabeskirche. Wir unterhalten eine Art Mehrparteienhausdialog, und wie das in solchen Häusern üblich ist, wird auch immer wieder mal heftig gestritten. Man sollte uns aber nicht nur nach diesem Zank beurteilen. Immerhin leben wir seit Jahrhunderten zusammen und dann teilen wir zwar denselben Glauben, kommen aber kulturell doch aus ganz verschiedenen Ecken. Was für mich eine bewegende Liturgie ist, kommt dem anderen wie Theater vor. Was für mich eine langweilige Abfolge von Kyrie Eleisons ist, ist für ihn die Liturgie.
Quello che per me è un annegno noiosissimo di Kyrie Eleison, per lui è la liturgia. Detto questo, dunque, la realtà dei cristiani in Terra Santa è una realtà di sofferenza.
Also als Fazit, die Welt der Christen im Heiligen Land ist eine Welt des Leidens. Sie fühlen sich von den anderen in die Ecke gedrängt und sind untereinander gespalten, aber es ist auch eine Welt des Vertrauens. Wir sind wenig, wir sind wenige, aber wir sind da und bleiben da. Wir geben den heiligen Städten des Christentums durch unser Hierbleiben einen Sinn. Und in unserer Kleinheit und Wenigkeit liegt auch eine Gnade. Weil wir klein sind, sind wir ja auch für niemanden eine Bedrohung und können in großer Freiheit mit allen umgehen. Wir haben ja keine politischen Forderungen zu stellen. Was wir dem Heiligen Land an Positivem bringen, das ist unsere Friedensliebe. Wir wollen erlittenes Unrecht von dieser oder jener Gruppe nicht gegeneinander aufrechnen. Es gibt keine Gerechtigkeit ohne Bereitschaft zur Vergebung. Das ist unsere Berufung. In unserem Kleinsein zeigen wir, dass man trotz aller Konflikte im Heiligen Land friedlich leben kann. Wir zeigen, dass es eine andere Art und Weise gibt, im Heiligen Land zu leben.
Ecco, riconciliati, salvati, persone che sanno testimoniare anche un modo diverso di vivere in Terra Santa.
Christsein im Heiligen Land, eine sehr vielschichtige Wirklichkeit, abseits aller Fernsehbilder. Unser Fazit, das sind die Worte von Pater Pizzaballa, dem Kustos der Heiligen Stätten. Wir sind wenige, aber wir sind hier und wir bleiben hier. Ihnen allen noch frohe Advents- und dann Weihnachtstage vom Heiligen Land und von Rom aus. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Kempis. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.